Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie kann man Gedichte machen? Lauter als die Schreie der Verwundeten, tiefer als die Nacht der Hungernden, leiser als Atem von Mund zu Mund, härter als Leben, weich wie Wasser, das den Stein überlebt. Wie kann man keine Gedichte machen?
Unterm Schutt, das zeitlose Werk der Dichterin Inge Müller. Ein Feature von Noemi Schneider und Tom Schulz.
Das war das einzige Buch, das ich im Rucksack hatte, als ich geflohen bin. Mit Inge Müller bin ich über die Grenze.
Ines Geipel, Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Inge Müller-Biografin und Herausgeberin von Texten aus dem Nachlass der Dichterin.
Ich glaube, ich habe immer schon nach Gedichten gesucht, in denen jemand rücksichtslos gegenüber sich selbst dichtet.
Kerstin Preivus, Literaturwissenschaftlerin, Lyrikerin und Schriftstellerin.
Und ich finde es natürlich auch selber bezeichnend, dass ich nicht zuerst ihrem wirklich großartigen Werk begegnet bin, sondern ihr in der Rolle als Frau von Heiner Müller.
Silvia Geist, Lyrikerin und Schriftstellerin.
Ich habe Inge Müllers Dichtung immer als Inge Müller Dichtung gelesen, aber nicht mit dem Interesse, was hatte das jetzt mit Heiner Müller zu tun. Und ich finde, dieses Recht kann man die Dichtung jetzt auch mal langsam setzen.
Zu ihren Lebzeiten war Inge Müller in der DDR als Kinderbuchautorin und zweite Ehefrau des Dramatikers Heiner Müller bekannt, mit dem sie gemeinsam Bühnenwerke und Hörspiele verfasste. Nur wenige ihrer Gedichte wurden in Zeitschriften abgedruckt. Ein geplanter Gedichtband wurde nicht publiziert, da die Zensurbehörde die Veröffentlichung verhinderte. Erst 1985, knapp 20 Jahre nach ihrem Tod, erscheint ihr erster von Richard Pietras herausgegebener Lyrikband »Wenn ich schon sterben muss« im Aufbauverlag.
Wenn ich schon sterben muss, will ich noch einmal mit euch durch den Wald gehen und vorbei am See in Lenitz oder irgendwo. Noch einmal möchte ich sehen Himmel, Berge, Arbeiter und Landstreicher, Äcker und Großbauplätze, Städte am Morgen und bei Nacht, den alten Chinesen, der das ABC lernt und das Schreiben an der Hand seines Enkels, vom Flugzeug aus sehen die Haut der Welt. Da werde ich viel zu glücklich sein zum Sterben.
Mit Inge Müllers Gedichtband im Rucksack flieht die ehemalige DDR-Leistungssportlerin Ines Geipel kurz vor dem Fall der Mauer über die ungarische Grenze in den Westen. Nach der Wende baut sie gemeinsam mit Joachim Walter das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR auf, um die literarischen Werke von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in der DDR nicht veröffentlichen konnten, zugänglich zu machen.
Dieses sehr zersprengte, verlorene, unangeschaute Material, das hat mich eigentlich immer interessiert. Im Grunde war ja die Inge Müller auch die Keimzelle für das spätere Archiv der unterdrückten Literatur. Das war wirklich der Anfang.
Nach der Wende will Ines Geipel Inge Müllers dichterischen Nachlass in Berlin sichten.
Meine Suche nach Inge Müller führte mich in die Muskauer Straße zu Heiner Müller und der hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur die Texte für Kinder.
Erst nach Heiner Müllers Tod im Dezember 1995 tauchten die fehlenden Gedichte bei einem Schriftstellerkollegen auf. 1998 erwirbt die Berliner Akademie der Künste neben Heiner Müllers künstlerischem Nachlass auch den seiner zweiten Ehefrau Inge. Dieser umfasst etwa 20.000 hand- und maschinengeschriebene Blätter mit Entwürfen, Skizzen, Prosa, Lyrikfragmenten und fertigen Gedichten, die Inge Müller in den 1950er und 1960er Jahren verfasst hat. Die mittlerweile digitalisierten Seiten zeigen den künstlerischen Schaffensprozess einer Dichterin, die um jedes Wort rang.
Wenn man sich einfach die Blätter anschaut, dieses Haptische des Nachlasses, dieses Ausstreichen, Überstreichen, Überschreiben der Wörter, da finde ich schon, sieht man sehr viel, nicht nur die Seriosität ihres Versuchs, sondern auch die Unbedingtheit. Es ging, glaube ich, so und in keiner Form anders bei ihr. Dieses Überlebensmoment, ich kehre ins Leben zurück über die Wörter.
Ich sah die Welt in Trümmern. Noch hatte ich nichts von der Welt gesehen. Ich sah den Tod und die Gewalt. Noch ehe ich jung war, war ich alt und wusste, ohne zu verstehen.
Ingeborg Inge Meyer wird am 13. März 1925 in Berlin als zweites Kind geboren. Ihr Bruder Wolfgang, der 2 Jahre früher zur Welt kam, stirbt kurz vor ihrer Geburt. Die Mutter Elsa ist eine preußische Offizierstochter, der Vater Hubert ein schlesischer Zuwanderer, der als kleiner Angestellter im Ullstein Verlag arbeitet. Aufgrund der nicht standesgemäßen Heirat hat die Offiziersfamilie Elsa verstoßen. Das junge Paar zieht nach der Hochzeit zu Huberts Eltern in ein Hinterhaus nahe des Bahnhofs Ostkreuz, wo Inge ihre ersten 4 Lebensjahre verbringt.
Ich wuchs auf zwischen Standuhr und Radiotisch. Die Politur durfte ich nicht anfassen. Mutter liebte die Möbel mehr als mich. Ich beschloss, Mutter zu verlassen.
Inge absolviert die Handelsschule in Berlin und wird im Mai 1942 zum Reichsarbeitsdienst in die Steiermark verpflichtet. Im März 1943 kehrt sie nach Berlin zurück und erhält eine Anstellung als Sekretärin in den Solvay-Werken. Am 8. Januar 1945 wird sie als Luftwaffenhelferin einberufen. Nach einem missglückten Versuch zu desertieren, wird sie zu einem Flugabwehrbataillon in Berlin strafversetzt.
Feuerprobe. Führerbefehl. Die deutsche Frau raucht nicht. Die Rote Armee stand vor Danzig. In der Zeitung stand weibliche Ehrenpflicht. Einberufen. Jahrgang 25.
Kurz vor der Kapitulation Berlins steht Inge Meyer bei den Geschützen im Berliner Häuserkampf an vorderster Front. Am 30. April geht Inge Meyer durch die Keller der verlassenen Häuser in der Schweter Straße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, um Wasser zu holen, als ein von einer Bombe getroffenes Haus über ihr zusammenstürzt.
Unterm Schutt 2. Und dann fiel auf einmal der Himmel um. Ich lachte und war blind und war wieder ein Kind im Mutterleib, wild und stumm.
3 Tage lang liegt sie unter Trümmern lebendig begraben und überlebt, wie durch ein Wunder, in einem Hohlraum, zusammen mit einem Schäferhund. Das traumatische Ereignis des Verschüttetseins wird Inge Meyers Weiterleben und ihr Schreiben prägen, erläutert ihre Biografin Ines Geipel.
Also dieser Topos der eingemauerten Frau bei Inge Müller, die Kern- oder Urerfahrung in der Hohle, ja, also praktisch in einem maximal begrenzten Raum, wo es fast nichts mehr zu atmen gegeben hat. Also es ist ja eine Erfahrung von Ohnmacht, eine Erfahrung von Ausgesetztsein.
Ihre Eltern kann Inge Meyer nur tot aus Trümmern bergen. Es ist das 2. traumatische Ereignis, das die gerade 20-Jährige erschüttert.
Ich stehe mit einem Bein im Grab. Was mache ich mit dem 2.? Ich muss dich doch begleiten. Ich hack das 1. ab.
Das Jahr 45 stellt für Inge Meyer eine Zäsur dar, zu der sie in ihrem Schreiben immer wieder zurückkehrt, erläutert Kerstin Preiwus.
Sehr oft kommt die Zahl 45 vor. Es gibt 6, 7, 8, 9 Gedichte von den wenigen, die sie ja geschrieben hat. So viel hat sie nicht geschrieben, die dieses Datum tragen. Denn 45 ist ein Datum und 45 ist das Datum, das dann mit der Stunde 0 man gleichsetzen könnte. Aber in den Gedichten taucht als Kontrast zu dieser eindeutigen Datumsangabe eine raumgreifende Wahrnehmung auf. Und zwar ein Raum, der keinen Anfang und kein Ende kennt. Es ist eine schwer auszuhaltende Dauer, eine Form von Ewigkeit eigentlich, die sie diesen Gedichten einschreibt.
Trümmer 45. Da fand ich mich und band mich in ein Tuch.
Dieses Gedicht begleitet mich schon sehr lange. Es ist unglaublich kurz, es ist knapp und wirkt doch Elementarstes.
Ein Knochen für Mama, ein Knochen für Papa, einen ins Buch.
Also ein späteres Ich erinnert sich an diese Situation innerhalb der Trümmer 1945. Und jetzt wird's echt krass, weil ein Knochen für Mama, ein Knochen für Papa kehrt das Spiel um, dass Eltern mit ihren Kindern spielen, um sie zum Essen zu bewegen, mit ihren Kleinkindern. Essen und Knochen tauschen die Rollen. Also Essen wird zu Nicht-Essen. Und auch die Personen tauschen die Rollen. Das ist sozusagen eine Perversion, eine vollkommene Verkehrung der Folgerichtigkeit, die man Leben nennt.
Einen ins Buch.
Und das heißt also, das wird der Dichtung anvertraut.
Ihr zweites Leben beginnt Inge Meier in der sowjetisch besetzten Zone, die wenige Jahre später zum ersten sozialistischen Land auf deutschem Boden deklariert wird. Inge arbeitet jetzt als Journalistin für verschiedene Zeitungen. 1946 heiratet sie ihren Schulkameraden Kurt Lohse. Im selben Jahr wird der gemeinsame Sohn Bernd geboren. Als Inge den Direktor des stadtbekannten Tanz- und Revue-Theaters Friedrichstadtpalast, Herbert Schwenkner, kennenlernt, lässt sie sich von Kurt Lohse scheiden. Ihr zweiter Ehemann verschafft ihr erste Aufträge für Kinderrevuen im Friedrichstadtpalast und ebnet ihr mit seinen Kontakten den Weg zu Verlagen. Ihr erstes Kinderbuch, Wölfchen Ungestüm, erscheint 1955. Die Schwenkners ziehen mit Inges Sohn ins Berliner Umland nach Lenitz. Inge wird Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 1953 lernt Inge Schwenkner bei einem Autorentreffen den vier Jahre jüngeren Dramatiker und Schriftsteller Heiner Müller kennen und verliebt sich in ihn.
Meine Liebe, sie war immer ganz, sie hat mich zerrissen, sie hat mir Namen gegeben. Ich habe die Namen vergessen.
Heiner Müller und Inge Schwenkner beginnen eine literarische Zusammenarbeit. Sie gehen gemeinsam auf Recherche, um den Arbeitsalltag in der sozialistischen Produktion kennenzulernen und schreiben Hörspiele und Theaterstücke, die im industriellen Milieu angesiedelt sind. Heiner Müller zieht zu den Schwenkners ins Haus nach Lenitz. Fast anderthalb Jahre leben sie unter einem Dach. Die Streitereien und Konflikte wachsen, bis sich Inge von ihrem Ehemann scheiden lässt und 1955 Heiner Müller heiratet. Das Stück Der Lohndrücker, in dem Inge Müller als Mitarbeiterin genannt ist, wird 1956 in Leipzig uraufgeführt und bringt den großen Erfolg. Drei Jahre später erhalten Inge und Heiner Müller gemeinsam den Heinrich-Mann-Preis.
Wie? Wie kann man Gedichte machen? Lauter als die Schreie der Verwundeten, tiefer als die Nacht der Hungernden, leiser als Atem von Mund zu Mund, härter als Leben, weich wie Wasser, das den Stein überlebt. Wie kann man keine Gedichte machen?
Die traumatischen Erfahrungen des Krieges holen Inge Müller immer wieder ein. Weiterzuleben fällt ihr zunehmend schwerer. Sie greift zu Alkohol und Tabletten und versucht, sich mehrfach das Leben zu nehmen.
Es gibt diese Stärke und es gibt eine unendliche Destruktionskraft. Also sie ist über die Jahre zur Analyse gegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Analytiker sich selbst umgebracht hat. Das sind 50er, 60er Jahre. Also das, was wir heute über Posttraumatismen sagen, wusste diese Gesellschaft zu dem Zeitpunkt nicht, zumal DDR, wo Freud ab 48 verfemt war. Also in dem Moment, wo das Land gegründet wurde, gab es im Grunde das Unbewusste nicht mehr und das Selbstreflexive. Also das gehört ja alles zusammen.
Wie kann man keine Gedichte machen?
Also ich glaube, sie hat sich am allerstärksten konsolidiert in der Schrift, aber nicht im Leben.
Todesanzeige. Sie war tot, als ich nach Hause kam. Sie lag in der Küche auf dem Steinboden, halb auf dem Bauch, halb auf der Seite, ein Bein angewinkelt wie im Schlaf, der Kopf in der Nähe der Tür.
In der Nacht zum 1. Juni 1966 nimmt sich Inge Müller im Alter von 41 Jahren in der gemeinsamen Wohnung in Pankow das Leben. Mit Tabletten und Gas. Heiner Müller verarbeitet diesen Tag im Text Todesanzeige.
Ich ging zurück in die Küche und stellte den Gasherd ab. Dann nach einem Blick auf ihr leeres Gesicht zum Telefon, dachte den Hörer in der Hand, an mein Leben mit der Toten beziehungsweise an die verschiedenen Tode, die sie 13 Jahre lang gesucht und verfehlt hatte, bis zu der heutigen erfolgreichen Nacht. Sie hatte es mit einer Rasierklinge probiert. Als sie mit einer Pulsader fertig war, rief sie mich, zeigte mir das Blut. Mit einem Strick, nachdem sie die Tür abgeschlossen, aber mit Hoffnung oder aus Zerstreutheit, ein Fenster offen gelassen hatte, das vom Dach aus zu erreichen war. Mit Quecksilber aus einem Fieberthermometer, das sie für diesen Zweck zerbrochen hatte. Mit Tabletten, mit Gas. Aus dem Fenster oder vom Balkon springen wollte sie nur, wenn ich in der Wohnung war.
Mein Eindruck war, dass das eine große Kämpferin war und dass jedem Suizid ein Leben vorausgeht, das eben nicht in irgendeiner Kurzschlusshandlung endet, sondern dass sich sehr großen Belastungen ausgesetzt sieht, aber lange, lange Zeit und immer wieder dann doch aufsteht. Wenn sie sagt, die Selbstmörder, das sind die, die sich nicht aufgeben wollen, sagt sie das ja auch selber. Es ist eben nicht dieses tragische oder doch dann auch so ein bisschen überkommene Ophelia-Motiv, die Passivität der Toten und so weiter, sondern ganz im Gegenteil, der Selbstmord ist sozusagen, oder der Freitod, wie Jean Améry es genannt hätte, ist sozusagen ein letzter Akt der Selbstermächtigung. Und ich finde, das hat Inge Müller mit diesem Vers klar zum Ausdruck gebracht.
Am 9. Juni 1966 wird Inge Müller auf dem städtischen Friedhof Berlin-Pankow beigesetzt. Freunde und Bekannte kommen zur Trauerfeier. Ein geplanter Gedichtband im Aufbauverlag wird nicht publiziert, da die staatliche Zensur die Veröffentlichung verhindert. 1976 erscheint, herausgegeben von dem Schriftsteller und Verleger Bernd Jentsch im Verlag Neues Leben, das Poesiealbum 105 mit Gedichten von Inge Müller. In den späten 70er Jahren wird ihr Grab eingeebnet, weil niemand mehr die Pacht bezahlte.
Freunde. Im Zimmer geblieben ist der Tabaksrauch. Ihr geht. Gern ging ich auch. Und wenn's zum Fenster wär. Die Gardine zur Seite schieben. Im Schnee und im Wind beugt sich ein Strauch. Das Eis am Fenster schluckt mein Hauch. Ich seh eure Schatten wandern. Einer vor, über, im andern.
1996 wird in Berlin eine Gedenkstele für Inge Müller auf dem Friedhof Pankow 3 errichtet. Im selben Jahr erscheinen ausgewählte Texte und Gedichte aus dem Nachlass unter dem Titel »Irgendwo, noch einmal möchte ich sehen« im Aufbauverlag, herausgegeben von Ines Geipel.
Wir machen Bomben und drehen um, das Riesenrad fürs Publikum.
Es ist Kriegsdichtung, das macht es aktuell für heute.
Wie kommst du aus so einer Gewalterfahrung, darum geht es ja, es geht ja um nichts anderes als die Gewaltmaschine, die läuft. Wie kommst du aus der raus und wirst wieder Mensch?
Für wen, frag ich. Und heute? Wer ist der Jäger? Wer die Beute?
»2002 erscheint Ines Geipels Inge-Müller-Biografie, dann fiel auf einmal der Himmel um. Eine weitere Biografie, verfasst von Sonja Hilzinger, sowie eine Textsammlung aus dem Nachlass erscheinen in den 2000er Jahren. Zum 100. Geburtstag der Dichterin im Jahr 2025 sind im Buchhandel keine Texte von Inge Müller lieferbar. Auch die beiden Biografien sind vergriffen. Höchste Zeit für eine Wiederentdeckung.«
Unterm Schutt, das zeitlose Werk der Dichterin Inge Müller. Das war die gekürzte Version eines Features von Noemi Schneider und Tom Schulz. Redaktion Dorothea Westphal, Regie Beatrix Ackers, Produktion Deutschlandfunk Kultur.